Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zum Knochenjob-Podcast. Diese Episode nehme ich zusammen auf mit Peter Levin. Peter ist Osteopath seit beinahe über 30 Jahren und auch seit über 20 Jahren Dozent in demselben Bereich, residiert und praktiziert in Hamburg und ist dafür bekannt, dass er Bücher geschrieben hat und Dozent ist für viszerale Osteopathie und auch für andere Bereiche. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er sich recht kritisch zur Osteopathie äußert, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Über einen gemeinsamen Kollegen, Peter, Thorsten Fischer, den möchte ich jetzt einmal hier kurz einwerfen. Mit dem haben wir ja auch schon ein Interview geführt. Und der sagte, ja, interessanter Typ, ja. Okay, ich freue mich, dass du heute Abend hier mit dabei bist.
Ja, Klaas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Habe ich bei meiner Vorstellung noch irgendwas vergessen, was du unbedingt über dich gesagt haben
möchtest? Nein, das war das Wichtigste, glaube ich. Vielen Dank.
Okay, gut. Ja, wenn ich auf dein neues Buch blicke, was ich gerade in der Hand halte, das ist die osteopathische Behandlung der Organaktivität. Da steht auf der Rückseite drauf, dass du zwar auch Osteopath bist, aber dass du sowohl Soziologie als auch Religionswissenschaft studiert hast. Ich gehe davon aus, dass du das vor der Osteopathie gemacht hast?
Ja, genau. Vor und am Anfang noch parallel. Das war sozusagen meine erste Liebe war das Studium dieser Fächer.
Und wie bist du dann zur Osteopathie gekommen?
Ich habe in Berlin damals eine Ausbildung angefangen zum Physiotherapeuten. Also wir reden über die Ende der 80er. Da gab es die ersten Ausbildungen. Ich glaube, die erste in Berlin war 89. Und an der Schule, an der ich Physiotherapie gelernt habe, hat die erste Ausbildung für Osteopathie damals in Berlin angefangen. Ich glaube, das war nach Passau 88 einer der ersten Schulen. Das war so die Zeit, Ende der 80er, dass die ersten Schulen hier aus Belgien meistens hier ihre Dependancen eröffnet haben. Und praktisch während ich in der Physio-Ausbildung war, haben mich meine damaligen Lehrer da praktisch drauf angespitzt. Und ich habe einfach mal reingeschnuppert und also seither bin ich dabei.
Gibt es denn diese Schule noch? Also es gibt ja einige belgische Universitäten oder Schulen, die in Deutschland aktiv sind.
Ja, genau. Also ich möchte ja keine Namen nennen, aber diese Schule
ist
eine nach wie vor der größten. So geil. Ich war dann an drei Schulen. Ich habe die Schule relativ schnell verlassen, ich habe dann an zwei anderen gelernt und habe dann nach einigen Jahren auch einen Abschluss dann gemacht. Das war dann aber hier in Hamburg an der Schule. Ja.
Drei Schulen hast du besucht und wieder verlassen?
Ja, man muss sagen, die zweite hat sich gespalten. Also aus der ersten, die war mir zu schwach. Da bin ich dann nach Hamburg gewechselt und kaum war ich angekommen, hat diese Schule sich in zwei Schulen gespalten und ich bin mit zu den Renegaten. Also das war aber hatte eher persönliche Gründe. Ich habe ja dann später viel mit Jerome Helsmortel zusammengearbeitet, der mich auch sehr dann angespitzt hat auf die Organe. Insofern war das schon wichtig. Das College Sutherland hat sich damals gespalten in zwei Schulen und ich bin mit mir damals dem wichtigsten Lehrer mit Jerome Helsmortel
Okay, der ja auch für dich wichtig war, denke ich. Ihr habt ja auch vor einigen Jahren schon ein Buch auch zur viszeralen Osteopathie damals zusammen gemacht, ne?
Genau, der war wie so zuerst Lehrer, dann Mentor, dann Freund. Leider ist er ja gestorben, viel zu früh.
Verstorben,
also und er hat natürlich dieses mein Feuer für die Organe mitgelegt. Also ich war da sehr bereit dafür. Ich hatte mich schon vor der Osteopathie teilweise mit Organen in Bewegung. Ich komme ja auch teilweise aus dem Tanz und aus der Bewegungstherapie. Das hat mich da schon interessiert. Ich habe so ein frühes Buch von Baral schon vorher mal in der Hand gehabt. Aber Jerome war natürlich der mich da richtig reingezogen hat und natürlich auch mir ermöglicht hat. Ich hatte die Idee mit dem Buch, aber er vom Typ war jemand, der gesagt hat, ja, Peter, das machen wir. Und dann kam ja noch der, mit kommt Thomas Hirt noch dazu. Also wir waren dann sozusagen für 3-4 Jahre haben wir uns ständig gesehen und immer zusammengearbeitet. Also diese Bereitschaft, 3-5 Jahre an etwas zu arbeiten, das habe ich bei ihm gefunden und bei Thomas Hirt. Und das ist natürlich schon unglaublich. Das war meine zweite Ausbildung, wenn man so will. 5-6 okay. Jahre an der Schule und dann ja. Nochmal 5-6 Jahre mit den beiden.
Ja, zwei interessante Sachen hast du angesprochen. Zum einen, wie lange hast du an deinem jetzigen aktuellen Buch gearbeitet? Ich habe es auch schon so ein bisschen angelesen. Das sind ja auch, 300 Seiten plus, 300 bis 400 Seiten. Ja. Ziemlich gut gefüllt, sehr viele gute, interessante Bilder auch drinne.
Ja, danke.
Ich bin ja selber auch in der Buchszene unterwegs. Wie viele Jahre hast du daran gesessen, von den ersten Skripten bis zur jetzigen Veröffentlichung?
Also wir haben ja dieses Buch mit Jerome und also Jerome Hesmer und Thomas Hirt, das ist ja 20 Jahre bei Thieme jetzt her und das hat ja so
Jahre,
den Schiff.
Meine Güte. Sorry? 20 Jahre, meine Güte, das
ja ja. Ja, genau, 2002 kam das raus und das war ja noch ein Buch, was sehr analytisch war, das hat die ganzen Bewegungen eigentlich analysiert, ja, um zu sagen, ja, wenn wir Bewegung so wichtig nehmen, dann lass sie uns doch ganz genau analysieren. Das Problem bei diesem Buch war, dass ganz viele dachten, dass Bewegung immer noch so wichtig ist. Aber eigentlich war die Aussage des Buches oder eine der Hauptaussagen ist, dass Bewegung eben nicht so wichtig ist, wie wir bisher dachten. Aber da war das Buch schon 300-400 Seiten voll. Wir haben die Bewegung genau analysiert. Was ist ihre physiologische Aktivität? Was ist die Kompensation? Und das, was eigentlich das Neue war, ja, nämlich Elastizität, Aktivität, das hat nicht so einen großen Raum eingenommen und manche Leute haben das Buch einfach genommen und haben weiter mit Bewegung gemacht und dann ist ja. Bei uns drei schon diese Idee entstanden, wir müssen weitermachen und an dem Buch, was du jetzt in der Hand hast, da habe ich ungefähr vor 10 Jahren angefangen zu arbeiten.
Ui, okay, ja, mein Respekt. Und da kommen wir auch dann gleich zu meiner nächsten Frage. Also ich habe einen Artikel von dir gelesen, der heißt Falsch, aber populär, das Baralsystem der Organbehandlung. Ich zitiere jetzt einmal ganz kurz aus dem Anfang und aus dem Ende von dem Artikel folgendermaßen. Es ist ein Rätsel. Was das Baralsystem über Organe sagt, ist falsch und dennoch wird es in der Osteopathie sehr geschätzt. Die Organe meiden es, Osteopathen finden es attraktiv. Die Organe fürchten das Baralsystem, da es sagt, dass Organe wie Gelenke sind. Sie sollen ständig herumrennen. Und weiter, unser Wahlspruch ist daher, das Baralsystem kommt und geht, die Organe bleiben. Fakten anstelle von Fiktion, Realität anstelle von Personalität. Knackiger Text, muss ich sagen. Finde ich auch ganz gut, dass du nicht so davor zurückschreckst, so einer, einen großen Koryphäe eigentlich. Ich finde immer, er ist der berühmteste Osteopath, so, dass du den an den dich nicht scheust, ihm an den Karren zu fahren, so ungefähr. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, so in möglichst einfachen Schritten oder einfachen Worten für unsere Zuhörer, was du aus deiner Sicht so falsch hältst an der baralischen viszeralen Osteopathie?
Also ich möchte natürlich gleich dazu sagen, ich Jean-Pierre Barral kenne ich persönlich fast gar nicht. Ich habe den 1-2 Mal erlebt. Also das ist nicht an die Person gebunden.
Ja.
Er hat mit jemand veröffentlicht etwas vor ja auch schon 40 Jahren. Und das ist ja dann durch die englische Übersetzung, ist das wie so zu einem Standard geworden. Ich würde schon mal damit anfangen, dass damals ja Barral als Physiotherapeut geschrieben hat. Ja, das ist ja heute oft gar nicht mehr bekannt. Im Französischen hieß das Buch ja auch Manipulation viscerale, also Manipulation. Mhm. Also das ist ja schon mal kein besonders osteopathischer Titel. Und die englische Übersetzung heißt auch Visceral Manipulation. Das hat fast 30 Jahre gedauert, bis dann der Elsevier Verlag das gleiche Buch rausgegeben hat als Lehrbuch der viszeralen Osteopathie. Also das nur mal, um es klarzustellen. Warum sage ich das? Weil Barral hat einen klassischen Fehler gemacht. Ja, den hat ja Sutherland auch am Anfang gemacht. Er hat etwas, was für ein System gilt, ja, nämlich bei Sutherland war es die Idee, das Kranium sieht aus wie ein Atmungssystem. Ja, also betrachte ich es mal wie ein Atmungssystem. Barral sagt es ganz klar am Anfang, das ist ja Barral-Massier, die sagen ganz klar am Anfang, Organe sind wie Gelenke. Also, und was macht ein Gelenk? Ja. Es hat Bewegung. Und was ist dann schlecht, ja, wenn du vom Bewegungsapparat her kommst? Und nochmal, er war Physiotherapeut. Er war nicht Osteopath in der Zeit. Ja. Also klar, hat er Osteopathie gelernt, aber er denkt wie ein Physiotherapeut damals und er schreibt Und da ist es halt so wichtig, zwischen ihm als Person und ihm als sozusagen Schreibenden zu unterscheiden, weil er scheint als Person ja bestimmte heilerische Fähigkeiten zu haben. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die sind zu ihm gegangen wegen dieser heilerischen Fähigkeiten, weil sie das lernen wollten. Aber ich rede nur über sozusagen die Osteopathie, wie sie verschriftlicht wurde und wie sie dann praktiziert wurde. Und da ist es halt ganz klar, dass das praktisch Bewegung ist gut, Spannung ist schlecht. Ja, das, was wir kennen als somatische Dysfunktion. Ich vereinfache es manchmal, aber es wird dann doch sehr deutlich. Also in der somatischen Dysfunktion ist Bewegung gut, Spannung schlecht. Und das würde auf die Organe übertragen. Und das ist ja schon mal, das nennen wir dann Extrapolation, wenn man so das Fachwort dafür will. Ja, das ist immer eine kluge Idee am Anfang, aber das muss doch überlegt werden. Das ist wie zu sagen, ja, also ich nutze gern diesen Vergleich mit den Sprachen. Ich kann natürlich die japanische Grammatik auf die deutsche übertragen, aber ich muss doch dann relativ schnell erkennen, dass das nicht klappen wird. Also natürlich gibt es zwischen den indogermanischen Sprachen Ähnlichkeiten, aber nur weil ich Deutsch kann, kann ich noch nicht Englisch und nicht Norwegisch und nicht Indisch oder Sanskrit. Also dieses Übertragen von einem auf das andere, das ist extrem problematisch und die Sprache der Organe ist nicht die Sprache der Gelenke. Also das kann man. Und was mein Buch übrigens macht, das sage ich im Vorwort etwa auch, denke ich, relativ deutlich. Ich habe mich insofern wie ignorant gestellt und habe gesagt, wenn wir jetzt vor 10, 20 Jahren anfangen würden, die Osteopathie der Organe neu zu schreiben, wenn wir diese Chance hätten, so zu tun, als gäbe es die noch nicht, dann würden wir uns doch zuerst mal breit informieren. Ja? 5 Jahre lang die Physiologie der Organe studieren. Und das habe ich praktisch so wie virtuell nochmal nachgeholt. Und dann muss man ganz klar sagen, so ein Satz wie Bewegung ist Funktion, das gibt es nicht bei den Organen. Also solche Sätze gibt es nicht. Das findest du in keinem Physiologiebuch. Ja? Ja. Dadurch entstand ja auch der Titel von dem Buch. Das gibt ja 2 wichtige Worte bei dem Titel. Das ist die Aktivität und das Gewebe. Also wenn du ein Physiologiebuch aufmachst, dann steht da Aktivität. Ein Organ hat Aktivität und es hat Aktivitätszustände. Da steht nicht Funktion, ist Bewegung oder so. Das ist ja klar, dass das nicht da steht. Ja.
Das war mir auch aufgefallen, dass dein Buch nicht irgendwie viszerale Osteopathie zum 60. Mal heißt, sondern halt wirklich diesen Titel der Organaktivität hat. Ne? Ja. Und den Fokus auf die osteopathische Behandlung. Ja, genau.
Und also das, weil du gefragt hast nach der Kritik, also da fängt es schon an. Und dann, das ist ja der Grundfehler. Und auf dem Fehler bauen ja Sachen auf. Und das, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder Kinder kennst. Es machen ja nicht nur Kinder, aber wenn Kinder was verbockt haben, ja, und du sie dann sagst, ja Mensch, du hast da hier richtig was verbockt, dann erfinden die wildesten Geschichten, ja, um zu erklären, warum jetzt die Tasse da runtergefallen ist, obwohl Papa gerade gesagt hat, Mensch, halt doch die Tasse fest. Ja. Dann war das so und dann so und dann so. Ja. Und plötzlich gibt es Sachen in der Embryologie, die gibt es gar nicht. Ja. Also Achsen gibt es nicht in der Embryologie. Plötzlich
die Achsen.
Organe um Achsen. Weißt du? Da werden dann plötzlich Sachen gefunden, die findest du nicht in der Embryologie. Ja? Also, und das meine ich. Das ist dann so ein, das sind eigentlich die nachgeordneten Probleme, ja? dass nie unterschieden wird zwischen intraorganisch und extraorganisch. Ja? Ich würde das Baral-System und alles, was darauf aufbaut, jetzt gar nicht nur einfach nur kritisieren. Ich versuche es ja in dem Buch zu platzieren. Baral, Kutschera und alles, was es gibt bisher, behandeln die Umgebung, ja? Eben nicht im Organ. Ja?
Okay.
Und mein bester Hinweis übrigens, und deswegen ist auch dieses Bild recht prominent im Buch, in den ersten Büchern von Baral, Mercier und auch von anderen, da reden die 10 Seiten über den Dünndarm und du wirst das Wort Schleimhaut nicht finden. Und die Schleimhaut macht ungefähr 80-90% des Dünndarms aus, rein vom Volumen. Ja? Das heißt, man redet über ein Organ und ist sich nicht im Klaren, welches Gewebe wir eigentlich vor uns haben. Du kannst über den Dünndarm nicht reden, ohne über die Schleimhaut zu reden. Und du findest in dem ersten Buch von Baral wahrscheinlich noch nicht mal das Wort Schleimhaut. Also und daran erkennt man ja, wie man blockiert ist durch diese Übertragung, durch diese Idee so und gar nicht genau hinguckt, ja, und auch nicht nach innen guckt. Ja. Also mein Vorgehen ist ja das, was man machen würde, wenn man sich für die Organe interessiert. Man guckt erst mal ins Organ rein und nicht in die Umgebung.
Ja, sehr schön. Und ich fand es ganz interessant, dass du sagtest, du hast versucht, dich wie so auf einem leeren Blatt dich nochmal den Organen zuzuwenden und so, ne? Und die Frage, die sich mir des Öfteren stellt in der Osteopathie, gerade so in der Lehre, ist, warum hängen wir so an diesen Modellen, also einerseits diesen ganzen biomechanischen Modellen, versuchen die halt auf den Schädel oder auf die Organe zu übertragen, und wieso sind wir auch nicht so in der Lage, unsere Lehrpläne vielleicht nochmal anzupassen? Also immer wieder gibt es ja Kritik so aus der evidenzbasierten Medizin, wir brauchen mehr Studien und so weiter, aber das rüttelt jetzt ja so ein bisschen an unseren Grundpfeilern so, ne, an den osteopathischen Prinzipien oder auch an den Lehrmeinungen, die von großen Koryphäen meistens gebracht wurden, so Sutherland, Barral. Ja, warum hängen wir da so fest? Hast du da eine gute Antwort drauf? Also warum das immer wiederholt wird und Leute voneinander abschreiben? Also ich sag mal so, Sutherland hat ein Buch vor 90 Jahren rausgebracht, davon hat dann zum Beispiel Magoon abgeschrieben, davon hat dann Lieben abgeschrieben oder so. Und wir bleiben immer in demselben Modus drin, ohne dass das halt nochmal wirklich, naja, reflektiert oder umgedacht wird. Sind wir so traditionsbewusst oder sind wir so rückwärtsgewandt oder was denkst du?
Also ich steige mal anders ein, weil jetzt so das Lebenswerk der Einzelnen, das ist ja immer schwer zu bewerten, aber ich kann gut sagen, auch durch meine Erfahrung und weil ich ja zuerst noch an der Universität war. Und immer wenn ich über Universität spreche, rede ich über etwas, was es jetzt nicht mehr gibt. Aber ich habe ja in den 80ern studiert an der Freien Uni in Berlin. Da gab es wirklich noch Universität. Und das Hauptproblem der Osteopathie ist, dass die Osteopathie nie dieses Bad in einer Universität genommen hat. Und das heißt, diese Selbstreflexion, dieses sich selber angucken. Ja, ich bin ja auch involviert gewesen beim Curriculumsprozess für die Hochschule in Idstein. So, das ist sehr ungewohnt für alle Osteopathen, weil sie haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und dann kommt man mit Wissenschaftlichkeit und Evidence-Based Medizin. Es gibt keine es gibt Wissenschaft ohne Universität, aber die wird pervers. Das haben wir ja in den letzten 2,5 Jahren auch mitbekommen. Wenn es keinen Rahmen gibt, wo Wissenschaft diskutiert wird, dann wird sie politisch oder wie in der Osteopathie, dann wird sie halt traditionsgebunden. Was ja bei uns nur heißt, dass wir uns an so wichtige Persönlichkeiten hängen. Ja, natürlich ist Still unglaublich wichtig. Ja. Also der hat natürlich mit einer Kraft da was ins Feld geführt. Ja. Das ist unglaublich. Also das muss man immer wieder hochschätzen. Aber er hat eine Ausbildung kreiert. Und wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche, die Osteopathen kennen auch nicht den Unterschied zwischen Ausbildung und Bildung oder Hochschule und Universität. Und diese radikale Selbstreflexion, ich sage radikal, weil es ja einfach nur ein Stück weit ist, man ja schonungslos mit sich selber. Dieses, ich gucke einfach mal mich selber an. Ja, die Leute gehen auch an die Fachhochschule in Idstein oder andererorts und wollen Osteopathie lernen. Das ist okay, ja, es ist halt ein Ausbildungsberuf. Universität ist was anderes. Universität ist wirklich zu sagen, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Ja? Vielleicht muss ich mir das alles nochmal neu überlegen. Und dass wir das nicht haben und auch historisch nicht haben, das ist natürlich ein Problem. Und das zeigt sich dann unter anderem an Sachen, die du benannt hast. Ja? Wenn eine Universität ist normalerweise ein Korrektiv, ja? Dann hätte man nach 10 Jahren Barral-System einfach mal gesagt, schaut mal, die embryologische Literatur, die er zitiert, Das gibt das gar nicht her. Ja, das ist gar nicht so. Das gibt keine Achsen. Oder warum übertragen wir denn? Oder warum geht es nie um das Organ selbst, sondern immer nur um die fasziale Umgebung? Was ist der Unterschied zwischen Bewegung im Organ und im Raum? So, und ich habe ja zum Beispiel in den USA länger gelebt und auch viel Barral, auch Lehrer kennengelernt. Die verstehen das nicht, die wissen nicht, die erkennen das nicht, weil sie sich gar nicht dran denken, was ist der Unterschied einer Bewegung des Organes im Raum, also eine räumliche Verlagerung und eine Bewegung im Organ. Die denken da gar nicht nach. Und das ist natürlich schon eklatant, dass man ein Konzept praktiziert, weitergibt, lehrt und therapiert und gar nicht fragen kann, also noch nicht mal fragen kann, was mache ich da eigentlich, was bedeutet das? Und das ist schon eine große Schwäche. Also deswegen habe ich ja auch zumindest jetzt rein symbolisch gesagt, ja, wir brauchen eine Universität, und ich war dann einfach so frech und habe gesagt, ich gründe mal eine, symbolisch. Das ist ja nur eine Erinnerung. Ja. Man darf ja in Deutschland keine Universitäten gründen, deswegen heißt sie ja auch auf Englisch Free Osteopathic University. Einfach als Erinnerung, das bräuchten wir eigentlich. Und mein Buch ist ein Stück natürlich ein Versuch, das auch nachzuholen für die Viszera.
Ja. Erläuter doch mal so ein bisschen, was du mit dieser Free Osteopathic University versuchst zu erreichen und wie das so ganz konkret auch aussieht. Ich habe gesehen, es gibt Termine sogar, wo man sich anmelden kann, wo man genau teilnehmen kann.
Ja, ich versuche jetzt, das bin ich und teilweise mache ich es mit zwei, drei Kollegen zusammen, mit einem Schweizer Kollegen hier, auch in Hamburg mit zwei. Also das ist, man muss natürlich sagen, klein, aber die Idee ist ja wichtig, ja. Die Idee, das geht ja nur, um immer wieder auszudrücken, wir bräuchten mal was anderes. Und das andere ist, dass man eben sich trifft. Ja? Und ich habe ja diesen Untertitel Hands-on and Heads-on. Also wir arbeiten oft in der Osteopathie mit diesen Gegensätzen. Ja? Zum Beispiel wurde mir immer unterstellt, weil ich gut schreiben kann und weil ich auch Sachen erklären kann, dass ich nicht gut therapieren kann. Weißt du? Das ist immer so lustig. Es kann nicht sein, dass Nachdenken, Arbeiten, Behandeln, dass das in einer Person zusammenkommt. Aber natürlich ist es so bei uns. Natürlich sollten wir den Kopf anschalten, die Hände anschalten, die Wahrnehmung, alles anschalten. An der Universität hat alles Platz. Ja? Die einzige Regel an der Universität ist, man muss in den Diskurs gehen, man muss begründen. Es reicht nicht zu sagen, ich bin Peter Levin, ich bin schon seit 35 Jahren dabei und deswegen habe ich mehr Recht. Es zählen Argumente, es zählt auch das Gemeinsame. Ja? Also ich praktiziere mit einem Schweizer Kollegen ein Labor regelmäßig, ja, auch wir unterrichten, also wo man gemeinsam mit Kollegen wie so eine Laborsituation, wo man sich überprüft, neue Sachen entwickelt, aber in einem geschützten Rahmen, untereinander, wo man offen reden kann. Ja? Es ist nicht eine gemeinsame Patientenbehandlung, sondern wir fragen Leute, aber es geht mehr um unseren Prozess. Das ist wirklich wie so ein Labor, was wir von der Uni kennen, aber jetzt für uns. Und diese Idee, sowohl diesen Diskurs, als auch die Freiheit des Denkens, als auch diese Laborsituation, also dass man offen ist, das immer wieder herzustellen, das brauchen wir eigentlich. Und ich versuche halt Angebote in dem Bereich zu machen und das halt zu verbinden mit den Themen, die mich jetzt inhaltlich jetzt auch interessieren, weil ich sie unterrichte. Das ist halt die Pädiatrie und die die Organe. Und ich habe ja das Glück, meine Frau ist ja keine Osteopathin, die ist ja Spezialistin für sensomotorische Entwicklung. Also ich versuche ja auch die sensomotorische Entwicklung in die Pädiatrie zu integrieren. Also das sind so die kleineren klinischen Themen, an denen ich arbeite. Aber die Universität versucht es natürlich für alles zu machen. Natürlich sollte man sich hinsetzen und mit dem Kranium das Gleiche machen, was ich mit den Organen gemacht habe. Ja? Wie würde jemand, der jetzt die Aufgabe hätte, 10 Leute, so wie die Amis das früher gemacht haben, die geben 10 Leute viel Geld, die sollen 5 Jahre sich hinsetzen und die sollen sich auf ein kraniosakrales Konzept einigen. Ja? Aber auf der Basis unseres jetzigen Wissens, ja, sowas müsste man meiner Meinung nach machen und da würden halt ganz andere Sachen rauskommen. Ja? Ich habe mir ja schon die Finger verbrannt jetzt mit der Viszera. Ich würde natürlich einen Teufel tun, mit dem Kranium zu machen. Ja, aber natürlich wäre das eigentlich die Aufgabe einer Universität. Und im Moment versuche ich halt einfach durch so Angebote es immer wieder auch wie dran zu erinnern, dass es eigentlich eine Möglichkeit wäre. Ja? Die Erfahrung in Itzstein. Ich habe da einen Vortrag gehalten nach 11 Jahren Hochschulstudium. Da die Leute waren heiß, die wollten diskutieren, ich habe einen Vortrag gehalten über den Unterschied von Universität und Hochschule und die wollten richtig diskutieren, also die jungen Leute mit 25, die da studieren, die hatten richtig Fragen, die brennen eigentlich darauf, Osteopathie zu praktizieren, aber auch drüber nachzudenken. Und das ist halt, da sind wir schwach, also im Nachdenken über Osteopathie sind wir schwach.
Ja, genau. Ich hatte das ja auch schon erwähnt, dass unsere Hörerschaft vor allen Dingen oder die mit den meisten Fragen oder mit dem meisten Feedback zu unseren Folgen kommen, sind halt eben auch die jungen Menschen, die sich in der osteopathischen Ausbildung befinden, Studenten oder in der Ausbildung. Und aus dem, was du gerade gesagt hast, hätte ich auch nochmal wieder zwei Fragen. Und zwar so, wie wirst du angenommen mit deiner Kritik? Hast du Drogen bekommen von Baral oder von seinen Kollegen oder irgendwas? Oder Ignoranz? Oder dass Leute sagen, ja, super, aber ich traue mich das selber nicht? Wie ist so das Feedback?
Ja, alles. Also nichts Schlimmes. Also heute nennen wir das ja Canceln. Klar, ich habe immer am Rande gearbeitet. Es wäre nicht anders gegangen. Drohungen, ich würde sagen Anfeindungen. Ja. Was hinter den Kulissen läuft, weiß ich nicht. Also dazu müsste ich ja noch sagen, du weißt es aber vielleicht nicht, deine Hörer und Hörerinnen. Ich habe ja alles gemacht in der Osteopathie, aber nie Politik. Ja. Das heißt, Ich war Dozent oder ich bin Dozent, ich habe eine Zeitschrift mit herausgegeben, ich habe publiziert, ich habe in der Jury gesessen und ich habe in 15 Ländern unterrichtet. Also ich habe viele Leute kennengelernt und habe da ja eigentlich auch eine intensive Freundschaften entwickelt. Aber es gab natürlich diese andere Seite, ja, dass man die Ablehnung und aber ich meine, da muss man jetzt im Vergleich, also wenn man das erlebt hat, was man die letzten 2,5 Jahre erlebt hat, dann ist es ja harmlos. Ja. Also es ist schwer für die Osteopathen. Und natürlich muss man sagen, du hast ja vorhin was vorgelesen, so ein Text, den konnte ich natürlich nicht offiziell in der Zeitschrift veröffentlichen. Ja. Ja. Und ich durfte ja oft auch veröffentlichen. Aber der Text, den habe ich ja, das ist ja so ein Internetvortrag, da habe ich so einen YouTube-Channel und da habe ich das auf Deutsch und Englisch so gehalten. Da gab es viele Anfragen. Also ich habe jetzt viele interessante Diskussionen, ich sag mal, von der russischen Akademie bis vor 2 Wochen haben mich die mexikanischen Kollegen zu so einem Treffen der Schule dazugeholt. Also da ist viel passiert, von Spanien bis Mexiko bis in andere Länder. Das hat gewisse Leute angeregt, da nochmal nachzufragen.
Ah, okay. Wenn du noch eine Reisebegleitung nach Mexiko brauchst, dann sag Bescheid. Ich hätte Interesse, da mal hinzureisen.
Ah, ernsthaft? Du, also.
Ja, na klar.
Ja, das ist toll. Du, das ist lustig. Ich war da gerade in Spanien, als die Anfrage kam. Also das sollten wir uns mal besprechen, weil ich fahre da jetzt nicht hin, weißt du. Ich habe gerade.
Ja.
Aber die suchen natürlich immer Leute und suchen auch in Austausch. Und ich habe vor 2 Wochen meine spanischen Kollegen gefragt, hey, hat nicht jemand von euch sowieso Interesse, da mitzusprechen? Ja, weil die waren sehr auch interessiert an der Kritik an Baral, aber natürlich auch an den neuen Sachen. Also was macht man jetzt dann Neues? Also da können wir gerne uns mal extra treffen.
Okay. Ja, wir verstehen uns. Genau. Eine Sache, auf die ich dann auch noch eingehen wollte. Hier bei uns ist ja auch der Raum dafür. Also kannst du es vielleicht auch mal zusammenfassen, was du für Gedanken tatsächlich über das Kraniosakrale hast, wenn du schon über die Viscera gesprochen hast? Und wie könnte das aussehen? Du hast ja ganz sicher mehrere Gedanken dazu. Das muss jetzt ja auch nichts Fertiges sein, aber sag doch mal.
Also, ich sag mal, das, was ich ja gelernt habe an den Organen, und das ist halt die Frage, kann man es übertragen oder nicht? Ich denke ja, man kann etwas daran übertragen. Das ist ja der Respekt vor dem Gewebe. Ja? Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem Wort Biomechanik, ja? Weil ich sehe das ja gerade andersrum. Ich sehe, oder ich weiß nicht genau, was du angedeutet hast, aber ich sehe ja die Osteopathie seltsamerweise eben nicht wirklich in der vollen Kraft der Biomechanik, sondern das wird immer so halblebig gemacht. Die Biomechanik ist eine wunderbare Grundlage, weil wir ja manuell arbeiten, aber wir müssten sie 100% ausbauen und wir müssten aufhören, Biomechanik zu benutzen, wenn es um Gelenkmechanik geht. Ja? Also das Ganze, die Quantenmechanik heißt ja nicht umsonst Mechanik, es ist eine Mechanik. Also alles von Quantenmechanik über Flüssigkeitsveränderung, Druck, das ist alles Mechanik. Also das, was in der Osteopathie ein Stück weit vergessen würde, ja, und mein Sohn hatte erst die erste Klasse in Physik. In der ersten Klasse Physik lernt man den entscheidenden Satz. Mechanik ist die Lehre von den Kräften, die bewegen oder Bewegung hervorrufen und Verformung. Ja. Das zweite ist ja mein großes Thema mit den Organen, nicht mein Thema, sondern was ich mit anderen entwickelt habe. Kräfte verformen und sie bewegen. Aber die Verformung ist eine ganz wichtige Sache und das ist ja dann das, was als Elastizität beschrieben wird. Also wenn wir biomechanisch denken, dann geht es um Kräfte, die etwas verformen. Und ich würde mal, das Erste, was ich beim Kranium machen würde, wäre auch, lass mal die ganzen Bewegungsideen weg und guck mal auf Verformung, ja? Also elastische Änderung der Gewebe. Das wäre Nummer 1, ja? Weil wenn man immer nur auf das eine guckt, dann ist ja die Frage, warum guckt man nicht auf das andere? Und Nummer 2 wäre natürlich, guck dir die Gewebe genau an, weil das wird gemacht. Ja? Aber ich nehme mal jetzt ein Beispiel vom Darm. Ja? Der Darm hat innen Schleimhaut. Die Schleimhaut hat eine expansive Kraft, sie drückt nach außen, hat außen Muskel. Muskel haben eine konzentrische Kraft. Ja? Das heißt, der Darm lebt ständig mit diesen beiden Kräften. Die Idee, ja, dass ich eine Kraft, ja, dass ich eine dieser Kräfte isoliert spüren kann, die macht gar keinen Sinn. Also ich werde ein Darmrohr immer nur als Resultat dieser beiden Kräfte spüren. Es gibt Momente, wo das Expansive stärker ist oder wo das Kompressive stärker ist. Und wenn sich das rhythmisch ändert, dann nennen wir das Motilität, also wir die Physiologie. Ja? Und aber zu sagen, ich lege meine Hände auf einen Darm und ich spüre jetzt die Muskeln und jetzt die Schleimhaut, das macht geweblich keinen Sinn und biomechanisch auch keinen Sinn. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo man gleich sagen muss, wenn wir das Kranio neu erfinden, dann müsste man solche alten Sachen lassen. Ja? Aus der geweblichen Sicht kann man nicht die Faszien spüren, getrennt von der Motilität des Gehirns. Also diese Fünferteilung von Sutherland, die ist eine didaktische Einteilung, ja, aber das ist keine biomechanisch-gewebliche Einteilung, weil die Dinge existieren ja nicht getrennt. Die Motilität des Gehirns übersetzt sich sofort auf die Faszien und wird sofort beantwortet von allen anderen Geweben. Und du kriegst immer nur den Gesamteindruck mit. Ja? Und das wäre schon mal der erste Einstieg, ja, wo ich sagen würde, das müsste man mal einfach einem aktuellen Blick auf gewebeorientiertes arbeiten und mechanisch, ja, richtig ernst genommene Mechanik. Und dann kämen halt noch die Sache mit den Aktivitätszuständen dazu. Ja. Jedes Gewebe hat mehrere Aktivitätszustände und es gibt nicht nur Funktion und Dysfunktion. Es gibt Ruheaktivität und Hyperaktivität. Und Hyperaktivität ist gesund. Ja. Beim Gehirn ist es total irre, weil wir immer noch die Forschung immer noch überlegt, wie man die eigentlich nennt, wie man die beschreibt. Und das Gehirn ist wie ein Kernkraftwerk. Das hat eine enorm hohe Ruheaktivität. Ja. Also und es ändert, wenn es dann Aufgaben bekommt. Ja. Also dann wird es ein bisschen aktiver. Aber das ist die Ruheaktivität des Gehirns ist enorm hoch. Ja. Und so Sachen müsste man halt sich halt mal reinbegeben. Ja? Und mehr will ich dann auch nicht sagen. Aber was halt entscheidend ist, ja, was ich bei den Organen ja mache, die Brücke von einer osteopathischen, manuellen, geweblich orientierten Arbeit in die Pathologie, die ist nur möglich über Aktivitätszustände. Ja? Also wenn ich einen Darm nicht verstehe als ein Darm in verschiedenen Aktivitätszuständen, dann habe ich nie eine Chance, über Morbus Crohn zu reden. Ja? Wenn ich eine Lunge nicht verstehe als in Aktivitätszuständen, dann habe ich keine Chance, die Elastizitätsänderung zu verstehen. Und das wird ja als Compliance bezeichnet. Ja? Die Lunge ist ein derart mechanisch beschriebenes Organ in der Pathologie. Also es gibt keine Lungenkrankheit, wo nicht sozusagen Volumenänderung, Druckänderung, Elastizitätsänderung vorkommt. Ja gut, vielleicht manche Krebssorten, aber alles Obstruktive, Restriktive ist ja Mechanik. Also ist zumindest mechanisch beschrieben. Also muss ich es auch wahrnehmen können. Und ich muss es in den physiologischen Aktivitätszuständen wahrnehmen können. Und das ist eben Ruheaktivität und Hyperaktivität. Und da fängt es ja schon an. Wir sind in der Osteopathie total scharf darauf, Hyperaktivitätszustände zu behandeln. Also das vielleicht ist das ja auch noch eine Möglichkeit, über diese generelle Frage in der Osteopathie zu reden. Wir sind zu fixiert darauf, Hyperaktivitätszustände zu behandeln und zu wenig interessiert daran, sozusagen eigentlich Hyperaktivität als normale, gesunde Aktivität wahrzunehmen. Und klinisch, ja, und dann lasse ich dich wieder sprechen. Klinisch ist ja, ist in der bisherigen Osteopathie, weil wir immer nur von Funktion, Dysfunktion reden und immer auf Hyperaktivität eigentlich behandlungsmäßig einwirken. Wir haben eine Sache nicht entwickelt und das ist natürlich auch die große Arbeit an den Organen. Wir haben Hypoaktivität, ja, physiologische, noch nicht pathologische, aber krankmachende Hypoaktivität, die ist klinisch nicht entwickelt in der Osteopathie. Das ist auch das Erbe der Physiotherapie. Ja. Wir kennen immer nur stabil, ja, aber wir kennen nicht Instabilität. Ja. Physiologische Instabilität, Ermüdung, Erschöpfung, das gibt es konzeptuell nicht. Und es gibt bestimmte Situationen, bestimmte Patientengruppen, ich denke an Whiplash, da kommen wir nicht weiter ohne das. Wir müssen eine klinische Idee entwickeln von Hypoaktivität.
Wie siehst du denn zum Beispiel diese Dreifaltigkeit der Osteopathie oder diese Dreiteilung? Ich habe mich das auch mal so ein bisschen gefragt. Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir ganzheitlich arbeiten, den Körper ganzheitlich und den Menschen ganzheitlich betrachten, unterteilen dann aber wiederum in unserer Befunderhebung und auch in der Behandlung in das parietale, viszerale oder kraniosakrale System. Da gibt es ja auch schon Kritik dran. Dann gibt es so etwas neuer, die fünf Modelle der Osteopathie, wo unterschieden wird, okay, was haben wir? Biomechanik, Neurologie, Kreislauf, Stoffwechsel, das Biosoziale. Wie ist so dein Eindruck davon? Also diese Dreifaltigkeit oder auch diese fünf Modelle? Ich bin sicher, dass du dich damit auch schon so ein bisschen beschäftigt hast. Würdest du dabei bleiben oder würdest du das komplett neu machen? Oder wie siehst du das?
Das ist so hilflos. Also weißt du, der Versuch ist immer, ja, ich möchte nicht schlecht über einzelne Leute sagen, aber das ist
das dürftest du hier auch machen, aber ja, das ist doch hilflos.
Also bleib mal bei der Dreiteilung. Das ist ein pädagogisches Konzept. Das hat wahrscheinlich die Pariser Schule entwickelt, ich glaube mal in den 50ern. Okay. Also man kann das sind alles soziologisch-geschichtliche Themen, das müsste man mal machen. Okay. Aber
das könnte man mal so richtig zurückverfolgen in der Bachelor- oder Masterarbeit oder so vielleicht. Genau. Ne?
Ja. Und dann kam es in die Belgischen und die Belgischen haben die deutschen Schulen. Das ist doch eine didaktische Einteilung. Ich komme gar nicht auf die Idee, die Ganzheitlichkeit mit der Didaktik zu verwechseln. Also das ist mir so absurd. Und ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Der Darm hat Muskeln, er hat Schleimhaut und er hat Nerven. Naja, was ist er dann? Also der Muskel ist das somatische System, also ist der Bewegungsapparat. Die Schleimhaut ist das Viszerale, also das Endoderm, wenn man embryologisch spricht. Und die Nerven sind das Ektoderm. Und der Dünndarm hat 300 Millionen eigene Nerven, also geschätzt, ja. Also der Darm hat alle drei. Was sage ich dann jetzt? Ist es das Viszerale? Nein, der Darm hat alle drei Gewebe. Das Kranium hat meistens keine Schleimhaut. Es ist besser, wenn wir keine Schleimhaut im Kranium haben. Aber es hat einen Knochen, es hat ein Organ und es hat Flüssigkeiten. Es hat halt keine Schleimhaut. Also wie kann ich denn sagen, kraniosakral gegenüber parietal? Und diese drei Prinzipien da, die man, oder vier oder so, die werden ja auch immer fälschlicherweise still zugeschrieben. Also zu dieser Fünfer-Einteilung will ich gar nichts sagen, weil das ist so dieser, was ich vorhin gemacht habe. Wenn man ein System retten will, was einfach nicht funktioniert und nicht überzeugend ist, dann das ist wie wenn Kinder versuchen, mit einer Geschichte irgendwas, was so offensichtlich falsch gelaufen ist, zu erklären. Ja? Also wir werden da noch vieles sehen, aber diese drei Grundprinzipien, also die Selbstheilung, die Strukturfunktion, ja? Du weißt, was ich meine?
Ja.
Body as a Unit. Das kam nicht von Still. Das war die erste Generation nach Still, die Lehrer da in der Schule. Wenn ich Still recht lese, war er nicht glücklich damit. Ja, der hat das nie aufgenommen. Ja, und das kommt bei ihm nie vor, dieses Dreiteilungssystem. Und weil ich ja auch mich viel mit Wissenschaft beschäftigt habe, weil ich ja auch diese anderen Fächer studiert habe, das ist so typisch aus dem 19. Jahrhundert. Man hat Grundprinzipien und man macht eine Ableitung. Das ist der Tod jeder empirischen Wissenschaft. Ja. Das kann man machen, um mal irgendwas zu machen, mit irgendwas anzufangen. Aber dabei zu bleiben nach dem ersten Semester macht keinen Sinn. Ich würde es halt noch nicht mal im ersten Semester machen, weil man verwirrt ja nur die Leute. Ja. Also es gibt nur zwei Fachdisziplinen. Das ist die Theologie und die Rechtswissenschaft, wo aus ersten Sätzen abgeleitet wird. Aber das hat man im 19. Jahrhundert ständig probiert, Spencer und andere, First Principles. Und dann musst du gucken, dass du die ersten Sätze richtig kriegst. Ja, aber was ist, wenn du sie nicht richtig kriegst? Ja, du musst doch an deinen ersten Sätzen immer arbeiten. Ich muss doch jeden Tag auch nochmal überlegen, stimmen meine First Principles? Ja? Und diese Idee mit Strukturfunktion, das ist so verwirrend, das bringt gar nichts. Ja? Also Selbstheilung, ja, Selbstheilung ist wichtig, aber wir haben auch eine Selbstzerstörungskraft. Ja? Ich muss bei jedem Patienten doch überlegen, wo sind seine selbstheilerischen Kräfte oder wo sind ihre selbstzerstörerischen Kräfte. Also das sind keine falschen Ideen, aber dabei kann man doch nicht stehen bleiben. Ja? Und deswegen, also damit werden Generationen erzogen, aber nicht zum Denken. Also das steht einer Osteopathie nach, wir haben jetzt 130 Jahre American School of Osteopathy, das steht uns nicht gut. Das ist wirklich hilflos. Ja.
Du sagtest ja auch, dass du einen recht guten Einblick hast in verschiedene Länder, wie das dort gehandhabt wird. Und wir wissen ja auch, dass die Osteopathie in Amerika zum Beispiel, im Mutterland der Osteopathie, ganz anders gelehrt wird, in einem ganz anderen Setting als hier zum Beispiel oder auch anders in Belgien. Ich bin mir sicher, dass es in Russland, also ich habe auch mal mit ein paar Russen gesprochen, da scheint es auch recht anders zu sein als hier. Aber ist dir irgendwie ein Land oder so aufgefallen, wo du sagst, die machen das mehr in dem Sinne, wie du dir das wünschen würdest? Oder machen wir das hier eigentlich gut? Machen die Amerikaner das am schlimmsten? Weil da hört man ja auch, dass die Osteopathen sich da eigentlich selber abgeschafft haben und eigentlich nur noch so Hausärzte, Allgemeinmediziner sind.
Also ich finde es eher schockierend, wie ähnlich es ist. Ja? Also wenn okay. man die Viszera nimmt, wie man diese Dreiteilung nimmt, die Grundprinzipien. Die USA ist ein Spezialfall, weil ich habe ja da auch unterrichtet, von 20 Leuten war manchmal ein Osteopath. Also die Osteopathie wird dort von Chiropraktoren, Physical Therapists und allen möglichen Leuten praktiziert, aber nicht von den Osteopathen. Mm-hmm. Das ist natürlich der Effekt dieser Anerkennung. Ja. Und kennst du Roland Becker noch?
Ich kenne ihn ja, also nicht Namen, persönlich, ja, genau, aber ich weiß, wer es ist, na klar. Ja.
Ich habe jetzt einen so E-Mail-Kontakt mit praktisch seiner Nichte, also der hatte ja einen Bruder, der war auch wichtig, der Alan Becker, der war auch mal, der hatte ja auch wichtige Positionen in den 30er, 40er Jahren an den Colleges da. Die Nichte jetzt, die Linda Becker, die lebt noch, die praktiziert Osteopathie, aber sie ist kein DO, sie hat das nicht gemacht, ja. Mhm. Und die meisten DOs ja, in Amerika machen halt keine Osteopathie. Das heißt, ja. Und verstehen sich auch gar nicht als Osteopathen und Osteopathin. Insofern ist die USA nun mal anders, aber es gibt enorm viele Leute, die Osteopathie in verschiedener Form praktizieren. Aber das Erstaunliche ist eher, wie wenig es sich entwickelt hat. Also ich höre natürlich alle 2-3 Jahre mal von einer neuen Methode, auch in der Viszera. Aber am Ende ist es eigentlich, ich finde, eher erstaunlich, wie wenig sich getan hat. Also auch wie wenig wirklich Neues es gibt. Es gibt irre viele Ideen. Ja, in Frankreich hat jedes Dorf seine 2 Osteopathen und die haben irre Ideen. Mhm. Aber es hat sich nichts konzeptuell wirklich Neues gebildet. Und das war natürlich auch für mich die Herausforderung in dem Buch. Ich habe wirklich lange dran gearbeitet, um zumindest mal für einen Bereich so ein für den Moment, ja, und natürlich, das muss man jetzt 20, 30 Jahre erproben, ein Konzept, ein Bild abzugeben, was auf der Physiologie basiert und was ganz klar die Quellen angibt. Also da bin ich gut drin. Ich sage immer, woher das kommt. Ich habe da wenig dazugegeben. Ich habe es vielleicht interpretiert und meine kreative Leistung ist eher, dass ich die Sachen zusammengeführt habe. Aber es ist wie so ein, es stellt die Organe auf eine ganz neue Grundlage. Und das wäre vor 20 Jahren auch schon gegangen. Also ich habe jetzt nicht Bücher gelesen und Konzepte aufgenommen, die es vor 20 Jahren nicht gegeben hat. Und mein anderes Thema ist ja diese Bedeutung der therapeutischen Beziehung. Das gibt es ja auch schon seit 120 Jahren. Also ich beziehe mich das sehr viel auf die Forschung in der Psychoanalyse. Das sind ja Sachen, die gibt es. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe hier ein Buch geschrieben, was so ein Grundlagentext ist, der auf diese 3 Bereiche eingeht. Biomechanik, Berührung und Beziehung. Hast du das mal gesehen?
Gesehen habe ich es, ja. Gelesen nicht.
Das heißt, der Schatz der Osteopathie. Also wer jetzt nicht gleich auf die Organe einsteigen will, das wäre ja so eine Antwort auf die Frage, mit was fangen wir eigentlich an? Darf ich das ausführen? Passt das, Klaas, im Moment?
Ja, schieß los.
Genau, weil wenn man so sich fragt, ja, was können wir denn anders machen? Nicht diese ersten Prinzipien, nicht das Fünfermodell oder die Dreiteilung. Das Erste wäre, gar nicht mit sowas anzufangen, sondern zu sagen, was ist eigentlich die Osteopathie? Nicht, wie hätte ich sie gerne und wie wäre sie ganzheitlich, sondern was machen wir da? Ne? Und da ist meine Antwort so über die Jahre, naja, zumindest sind es immer 3 Sachen, die wir machen. Ja? Es ist eine berührende Therapie, ja. Nicht alle Therapien sind berührend. Also wir arbeiten mit den Händen. Es ist eine Therapie, die weise mit den Händen arbeitet, auch biomechanische Prinzipien kennen muss. Ja? Weil mit den Händen nehme ich halt keine Strahlung, also nicht so gut wahr. Oder ich nehme damit auch nicht so gut Magnetismus wahr. Aber es heißt, mit den Händen kann ich gut Biomechanik wahrnehmen. Also ist es Biomechanik. Also es gibt, das sind dann diese 3 Bs einfach, um es sich zu merken. Also es gibt die Berührung, es gibt die Biomechanik und ganz wichtig, das ist die Beziehungsebene. Ja, jede berührende Therapie, da spielt die therapeutische Beziehung macht einen großen Teil der Effektivität aus. Das weiß man auch aus der Forschung. Ja. Ja. Bei der Chirurgie ist es vielleicht nicht so wichtig, bei der Unfallchirurgie, wie die therapeutische Beziehung ist. Ja. Wobei, wenn man Unfallchirurgen zusieht, hat man ausgefühlt, die wissen, was sie tun. Ja. Aber der Vorschlag wäre, lass uns mal diese drei Dinge entwickeln. Und das habe ich in diesem einen Buch, das heißt dann der Schatz der Osteopathie. Ich habe einfach mal die drei Sachen entwickelt für die Osteopathie. Ja. Und meine Einschätzung der Tradition der letzten 130 Jahre ist folgende. Und das könnte vielleicht Leute interessieren. Die Osteopathie hat eine Sache gut entwickelt und das sind die Berührungsqualitäten. Ja. Du kannst in der Osteopathie in fast allen Schulen unglaublich gut lernen, wie man berührt, wie man Gewebe anfasst. Ja. Du lernst ganz komischerweise ganz wenig über eine sinnvolle klinische Biomechanik, ja, die dich wirklich ins Denken bringt, auch ins Verstehen von Pathophysiologie, ja, noch nicht mal Physiologie. Und die therapeutische Beziehung, die wird ganz oft ganz komisch abgehandelt. Ja, die wird entweder ignoriert oder sie wird sozusagen im letzten Semester dann unter Liebe und Respekt abgehandelt. Also das ist praktisch meine Feststellung. Man müsste zuerst mal damit anfangen, dass man die Osteopathie beschreibt. Was tut man? Was ist die Realität, nicht unsere Fantasie? Und welche Themen kommen da auf? Und wie können wir die mit den bestehenden Wissenschaften der letzten 150, 250 Jahre einigermaßen gut beschreiben und da dann weitergehen? Ja? Das wäre praktisch, das ist mein Vorschlag.
Dennis und ich haben das auch ganz oft so reflektiert in unserem Podcast, dass so diese Interaktion mit dem Patienten, also diese Beziehungsebene tatsächlich auch sehr interessant ist und auch vermutlich aus unserer Sicht oder auch aus der, naja, also aus den Untersuchungen zum therapeutischen Setting ja auch sehr wichtig ist für den Heilungserfolg halt eben, die Beziehung, ne? Und ja, so das, was dann da noch mit reinspielt, wie das bei der Heilung stattfindet. Und das ist eine Sache, die ja sonst immer ganz gerne unter so diesen unspezifischen Heilungseffekten oder auch so unter Placebo-Effekten eingeordnet wird. Zumindest kenne ich das aus der Richtung so ein bisschen, was die letzte Zeit ja auch wieder ein bisschen mehr, naja, ein bisschen Zugang erfahren hat. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut, das nochmal so neu aufzuwühlen, würde ich sagen.
Nur als vielleicht Ergänzung. Hier hilft auch der Unterschied zwischen Wirksamkeit und Wirklichkeit. Ja? Also es gibt Studien, die sagen, dass in den berührenden Therapien die Wirksamkeit der Technik bis 50-70% an dieser Gestaltung der therapeutischen Beziehung hängt. Ja? Aber die Wirklichkeit ist ja, es gibt in der Osteopathie nichts ohne die therapeutische Beziehung. Ja? Also die Wirklichkeit ist 100% Berührung, 100% Biomechanik, 100% Beziehungsaktivität. Ja? Wenn du die therapeutische Beziehung verhaust, dann kannst du noch so ein guter Techniker sein. Ja? Und wenn du die therapeutische Beziehung super gestalten kannst, dann aber keine richtige Biomechanik in den Händen hast, dann bist du auch am falschen Ort. Und die meisten Ausbildungen tun so, als wäre das eher etwas, was man nicht lernen kann, sondern das haben die einen und die anderen haben es nicht. Also es ist eher sowas Intuitives. Mhm. Aber die Gestaltung der therapeutischen Beziehung ist etwas, was man richtig lernen kann, ja, wo man nachdenken kann. Man muss halt ein paar Sachen anders machen, als sie bisher gemacht werden.
Mhm. Ja. Und wenn ich deine Bücher lese, oder auch jetzt in dem Gespräch, was wir jetzt beide führen, dann wird mir so ein bisschen bewusst, dass du vermutlich auch so durch deinen Hintergrund, so als Sozialwissenschaftler oder vielleicht auch aus dem Bereich der Sozialanthropologie oder Religionswissenschaften, einen anderen Zugang für die Osteopathie hast. Ne? Und du hattest auch erwähnt, du hast noch an einer richtigen Universität studiert, als es noch keine Taktung im Bachelor und Master gab, sondern als es vermutlich offene Lerngruppen gab und das halt ein freies Ding war, wo man vermutlich in Gruppen diskutiert hat und mit den Professoren Lehrpläne entwickelt hat und so. Mein Eindruck ist nämlich auch, dass es einen großen Unterschied macht, ob man jetzt als Physiotherapeut Osteopath wird oder halt auch als Arzt und dann später in einem sehr strengen Setting halt auf die schnelle osteopathische Technik anwenden soll oder vielleicht auch einen ganz anderen Zugang hat, so. Und das kommt auch in deinen Büchern ziemlich rüber, finde ich. Du beschreibst ja auch oft so die Organe, so die, als die Entwicklung oder als das, wie soll man sagen, so, ich glaube, du benutzt sogar auch das Wort der Pubertät oder der Entwicklung der Organe.
Ja. Und Verkörperung, ja.
Verkörperung, genau. Ich hoffe, ich zitiere dich da jetzt nicht falsch.
Nee, alles gut.
Das finde ich aber, okay, das finde ich ganz interessant, so deine andere Sicht auf die Osteopathie. Und das fehlt ja völlig eigentlich so. Ne? Das haben wir jetzt in dem Gespräch so ganz gut begründet. Wie siehst du denn so das, was jetzt aktuell immer sehr stark gefordert wird, dass einfach klare klinische Studien gemacht werden? Also es heißt ja immer, wir brauchen mehr randomisierte klinische Studien, wir brauchen mehr Evidenz. Da gab es in der letzten Zeit ja auch recht populäre Sendungen dazu, es gab im SWR eine Sendung dazu, es gab die sogenannten Science Corps, die sind auch vom öffentlichen Rundfunk, die das sehr kritisch reflektiert haben. Würde uns das weiterführen, wenn wir jetzt eigentlich hardcore in dieser klinischen Richtung forschen? Oder meinst du, solange wir diese Grundlage nicht haben, so diese Selbstreflexion, diese Profession der Osteopathie, was wir sind und wie wir eigentlich arbeiten, meinst du, dann wäre das alles, ich will jetzt nicht sagen nutzlos, aber halt irgendwie auf sehr wackelige Füße gestellt?
Ja, ich finde das ist total offensichtlich. Also ich frage mich, wie man das ignorieren kann. Also man könnte natürlich es umdrehen und sagen, welche Ehre uns da angeboten wird, dass man uns schon erforscht, aber wir sind da noch nicht. Ja? Also ich war ja auch in Jurys, also jetzt in osteopathischen Jurys, ich habe natürlich auch Studien gelesen, die sind methodisch, soweit ich das einschätzen kann und andere auch gesagt haben, die waren richtig gut, aber die Grundannahme war falsch. Also ja. Die wäre es gibt diese schöne Aussage von diesem Neurowissenschaftler und Sprachwissenschaftler, an hour in the library can save you a year in the lab. Ja? Also wenn du diese Zeit nicht verbringst, deine Grundlagen zu klären, das gibt ja dieses berühmte Beispiel der Spiegelneurone, da wurde von Anfang an eine falsche Deutung gegeben und nach 30 Jahren hängen wir da immer noch fest. Ja? Wir deuten Spiegelneurone immer noch nach Empathie, obwohl eigentlich die Erstinterpretation Nachahmung gewesen wäre. Und der Nachahmung und Empathie ist halt nicht das Gleiche für uns Menschen. Ja. Und aber weil man da sich nicht genug Zeit genommen hat, wirklich zu überlegen, was ist eigentlich unser Deutungsmuster? Ja. Also es gibt enorm viele klinische Studien zur Behandlung von Nieren über beweglich machen von Nieren. Ja. Aber es gibt, und ich mache mir den Spaß jedes Jahr, seit 35 Jahren gucke ich immer, gibt es eine Studie, die physiologisch nahelegt, dass die räumliche Bewegung der Niere irgendeinen Effekt hat auf ihre Leistung, nämlich ihre Filtration oder irgendwas anderes? Das gibt es nicht. Mhm. Das kann es auch nicht geben, weil es gar keinen Sinn macht. Ja? Das heißt, ob die Niere jetzt bewegt oder nicht, das ist interessant, vielleicht für einen Psoas oder für irgendjemand anders, aber für die Niere nicht. Ja? Dann mache ich eine Studie auf einer falschen Annahme. Also ich sage das ja nicht aus dem Nichts heraus. Ich habe ja auch vor 20 Jahren ein DO geschrieben und habe das ja lange mitgekriegt, dass die AFO, die Akademie, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, die Akademie für Osteopathie, die haben ja gedrängt und gedrängt. Und ich habe damals eine Grundlagenstudie gemacht zum enterischen Nervensystem vom Darm. Das wollten die nicht. Die wollten klinische Studien schon vor 20 Jahren. Und nochmal, du hast es ja gerade gesagt, die meisten von uns kommen aus, das sind keine Wissenschaftler. Ja? Erstens von dem, was sie machen wollen und zweitens von der Ausbildung nicht. Ja? Ich habe 10 Jahre an der Uni verbracht, bevor ich mit den ersten Osteopathen gesprochen habe. Und ich habe mich sehr gewundert, ja, welche Standards in der Osteopathie okay sind. Also an persönlichem Verhalten, an Posturing, so ich weiß hier, wie es geht, aber ich habe zwar keine Argumente und welche Argumente akzeptiert würden als Argumente und welche Erklärungsmuster und so, das ist, wir sind nicht universitär und das ist natürlich das größere Thema. Es gibt eine riesen Problematik im Moment und das haben wir natürlich in der ganzen Covid-Zeit auch. Wir haben Menschen, die über Studien reden, ja, aber Studien ohne Wissenschaft sind echt gefährlich, ja, und Wissenschaft ohne Uni ist noch gefährlicher. Ja. Die Leute tun so, als wäre Wissenschaft irgendwas, was festgefügt ist. Follow the science, also sorry, das ist was für Nachahmer und irgendwelche Kulte. Wir folgen nicht der Wissenschaft, wir machen Wissenschaft, wir sind mittendrin und natürlich gehört die kritische Infragestellung von Studien dazu. Wer Studien nicht lesen kann, soll es lassen. Ja? Also die Ärzte können keine Studien, Entschuldigung, wenn jetzt welche hören, aber die meisten Ärzte können keine Studien kritisch lesen. Das haben sie ja nicht gelernt. Ja? Die medizinische Ausbildung ist ein Ingenieurstudium. Ja? Und die Osteopathie ist nicht anders. Ja? Das heißt, wir zitieren ständig Studien, die können wir gar nicht kritisieren, ja? Weil wir sie gar nicht lesen können. Ja? Weil eine Studie richtig zu lesen heißt ja, die Methodik zu lesen, ja, nicht das Outcome. Ja. Die Leute, die wie wir, die meistens halt nicht so wissenschaftlich sind, die lesen immer die Einleitung und die Diskussion, das Outcome. Ja, die Wissenschaftler lesen zuerst die Methodik, die Einschluss- und Ausschlusskriterien, weil da steckt ja drin, was eine Studie wirklich aussagt. Und wenn du nicht verstehst, warum manche Leute ein- und ausgeschlossen sind, dann hast du ja die Studie nicht verstanden. Ne?
Richtig, also, ja.
Das heißt, wir haben in unserer Profession weder eine universitäre Reflexionsinstanz, wir haben keine Kultur der Wissenschaft, ja, und wir haben ganz viele Annahmen, die sind völlig falsch. Also ich kriege immer noch Anfeindungen mit der Behauptung, dass die Idee von Achsen in der Embryologie eigentlich ein Widerspruch ist. Ja. Da kriege ich nach 20, 30 Jahren immer noch Anfeindungen. Also das heißt, wir leben immer noch mit Ideen von der Embryologie oder dass Organe um Achsen bewegen. Organe bewegen nur in der Pathologie um Achsen. Das macht gar keinen Sinn. Also es macht physiologisch keinen Sinn und es ist auch nicht so. Ja. Aber trotzdem kann ich, wenn ich diesen Satz in der postgraduierten Osteopathie-Veranstaltung sage, dann würden am liebsten die Hälfte schon aufstehen. Ja. Und das ist ja einfach nur ein Fakt. Weißt du? Wir reden noch nicht über großreflektive analytische Prozesse. Das ist einfach nur ein Fakt. Ja. Also Wachstum ist dreidimensional und es kennt keine Achsen. Ja. Punkt. Das ist ja eigentlich eher eine logische Feststellung. Ja, Wachstum geht immer in alle drei Richtungen. Da gibt es nicht eine Achse. Das ist ein Missverständnis. Das kann man relativ leicht klären, wenn man will. Ja. Also deswegen, diese Studien, das ist ja nicht neu. Das war ja schon vor 20, 25 Jahren so, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen Studien. Ja, ich würde sagen, lass uns mal 50 Jahre uns richtig wie wir im Süddeutschen sagen, auf dem Hosenboden setzen und mal genau überlegen, über was reden wir eigentlich. Ja? Es gibt endlos viele osteopathische Privatsprachen. Also das ist ja so ein anderes Thema, was ich versuche anzugehen. Auch ich habe ein Glossar im Buch. Was sind eigentlich die Begriffe? Ich nutze nur Begriffe, so wie sie in der Physiologie gesichert sind. Ja? Dass die Osteopathen mit dem Begriff von Motilität rumrennen, immer noch nach 30, 40 Jahren, der Wissenschaft widerspricht, das geht nicht. Also man muss sich entscheiden, wollen wir eine Sekte bleiben oder eine Clique oder ein Verein oder wollen wir wirklich in der großen wissenschaftlichen Welt auch mitreden wollen. Und dann müssen wir in die Vorleistung gehen, nicht die. Also ich finde es toll, dass die uns erforschen wollen, aber wir sind noch nicht erforschbar. Also das sind wir noch lange nicht. Also mein Buch ist ja der Versuch, überhaupt mal etwas zu beschreiben, wo man vielleicht in 10, 20 Jahren sagen kann, oh, jetzt mache ich mal eine klinische Studie. Also das Buch sagt ja nicht, es ist alles so. Das Buch sagt, ja, wenn wir die Physiologie ernst nehmen, alle unsere anderen Kenntnisse, dann könnte es so sein. Lass uns das doch mal weiter verfolgen. Ja? Und dann kann man ja mal gucken. Und dann kann man klinische Studien machen. Aber die haben zumindest eine Basis in der Physiologie.
Ja, sehr gut. Hast du denn in deinem Schaffen in den letzten 20, 30 Jahren auch sehr positive Vorbilder gehabt, insbesondere in der Osteopathie oder auch in anderen Bereichen?
Also als Person, ja. Also ja. es gibt von der persönlichen Integrität, ja, gibt es tolle Kollegen. Ja, das muss ich, ja. Inhaltlich, das habe ich ja schon gesagt, finde ich die Osteopathie schwach. Der mich am meisten beeindruckt und mit dem arbeite ich ja auch seit 15 Jahren zusammen, ist Werner Strebel in der Schweiz. Der hat Osteopathie gelernt, aber hat seine eigene gewebliche Arbeit entwickelt. Wir treffen uns, weil wir sozusagen beide an diesen Aktivitätszuständen interessiert sind. Das machen wir seit langem. Das ist sozusagen inhaltlich das, was meiner Meinung nach die Osteopathie am weitesten nach vorne bringen würde, weil es sehr hands-on ist, weil es klare Konzepte hat, weil es immer mit Überprüfung arbeitet. Also ich habe das in der Osteopathie, also tut mir leid, aber ich habe halt viel Ideologie gefunden oder viel Fantasie oder es anders auszudrücken, viele Leute sagen, die Osteopathie war gut zu ihnen, das verstehe ich schon. Ja. Viele Leute praktizieren auch eine Therapieform, die sie deswegen praktizieren, weil sie selber das ja als angenehm empfunden haben. Also wie viele Kollegen haben 5 Jahre die Ausbildung gemacht und machen jetzt Fortbildung in einer bestimmten Richtung und finden die Kurse so schön und so toll für sich selber, und das verstehe ich alles, aber das ist kein klinisches Argument, ist deswegen den Patienten anzubieten. Das heißt, wir machen oft Dinge, die wir selber einfach als sehr angenehm empfinden oder weil es irgendjemand anderes, den wir toll finden, so gemacht haben oder weil die Osteopathie für uns da gut ist. Das ist alles persönlich nachvollziehbar, aber für eine klinische Medizin ist das zu wenig. Und das ist dann auch der Grund, warum ich da nicht besonders beeindruckt bin, inhaltlich, ja, von der Persönlichkeit und der Integrität und wie Leute mit Patienten arbeiten, da gibt's tolle Leute. Aber du hast es ja im Vorspann schon mal gefragt, meine großen Vorbilder, das sind halt die Lehrer, die ich an der Universität hatte und die verkörpern vielmehr diese Verbindung von hands-on, geistiger Arbeit, Offenheit, ungeheurem Interesse. Das ist halt, aber das werfe ich den einzelnen Osteopathen und Osteopathinnen ja auch gar nicht vor. Das ist kulturell. Wir sind da schwach. Ja. All diese Themen, die sind nicht entwickelt und deswegen habe ich da jetzt wenig Vorbilder. Natürlich war Jerome Helsmörtel für mich in meiner Geschichte eine enorm wichtige Gestalt. So, ja. Also das ist aber eher was Persönliches. Ja. Und ich habe 2, 3 richtig gute Lehrer gehabt, ja, das muss ich auch sagen. Aber das, was mich interessiert zum Beispiel, über was ich jetzt spreche und auch was ich entwickelt habe, da gibt's keinen Anhaltspunkt in der Osteopathie. Und das ist mir ja auch oft vorgeworfen worden. Ja. Also manche meiner Bücher zum Beispiel, der Jolandes Verlag weigert sich, die da zu führen, weil ich einfach nicht traditionell bin, ja, weil ich nicht mit. Also ich bin bereit, mich jeden Tag 3-mal vor Still zu verbeugen, kein Problem, ja. Aber ich bin nicht bereit, mich vor diesem Traditionalismus zu verbeugen, weil wir müssen auch Still jeden Tag neu erfinden. Ja. Also die Leistung dieses Mannes ist enorm, ja. Auch seine Kraft, auch seine Eigenwilligkeit. Aber das heißt nicht, dass ich seine Prinzipien jeden Tag nachbeten muss, sondern ich muss sie jeden Tag neu erfinden. Und wenn sie passen, passen sie.
Ja, ja, richtig. Wie sieht es denn aus, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sind, mal an einer Summer School, an einem osteopathischen Labor, an einer freien osteopathischen Universität teilzunehmen? Was für Möglichkeiten bietest du da? Ich habe vorhin mal auf deine Website geguckt, da gibt es ja den ein oder anderen interessanten Punkt.
Genau. Also das hängt eher davon ab, welches Interesse da ist. Ich gebe halt auch ganz klassische Kurse. Ja, da kann man eigentlich, wenn man zum Beispiel, ich mache jetzt in 2, 3 Wochen mit einem anderen Kollegen, Marco Conja, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch ein sehr junger, sehr aktiver Kollege, der wäre vielleicht auch mal was für euren Podcast. Der macht auch sehr viel im Bereich von Sport, der war selber Athlet. Also ich mache zum Beispiel in Bad Driburg so ganz normal 2, 3 Tage Organkurs, ja. Wer das mal erleben will, so wie das dann aussieht, diese andere Arbeit mit der Aktivität, die Hands-on-Arbeit dazu, die Arbeit mit dem Volumen der Organe, also wie das an, dann mache ich das. Ich mache das teilweise in der Schweiz, hier in Hamburg, gebe ich auch immer wieder Kurse, die sind wirklich anwendungsorientiert klinisch. Und dann mache ich halt 2, 3 Mal im Jahr und bitte gerne auf meine Webseite gehen, einfach Peter Levin Hamburg, dann kommt die. Da mache ich 2, 3 Mal im Jahr so diese Seminare. Aber das ist halt ganz klar. Das ist für Leute, die wollen auch ein Stück weit diesen reflexiven Prozess. Die wollen ausprobieren, die wollen Sachen in Frage stellen. Die haben eine große Freude dran. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Wir sind meistens 10 bis 12 Leute. Ich mache das seit 2014. Das ist immer in verschiedenen Konstellationen. Also das ist meistens eine sehr freudige und eine sehr aufregende Sache. Wir nehmen uns halt auch entsprechend Zeit dafür. Wir essen dann zusammen. Und also das ist richtig, wirklich, deswegen nenne ich es auch Seminar. Das hat wirklich mehr was von der Universität zu tun. Ich mache da enorm viel. Ich gehe da sehr in Vorleistung, aber es ist natürlich eine Anregung für alle auch, mit ihren Themen zu kommen. So, also das einfach mich anmailen oder meine Handynummer ist da drauf. Da kann man mich direkt ansprechen. Und ich bin ja als Mensch und Osteopath und als Lehrer sehr zugänglich. Ich antworte immer auf E-Mails und meistens innerhalb von einer Woche. Also wenn jemand eine Frage hat, don't hesitate. Yeah? Just ask and I will respond. Das ist keine Frage. Und für die Leute, die Interesse haben, ich unterrichte auch viel im Ausland, also die mal gerne auf Englisch oder ich mache Kurse in Polen, Pädiatrie oder so, die mal Lust haben, ins Ausland zu fahren und Kurse zu machen, die sollen mich einfach persönlich anschreiben. Die stehen nicht immer auf meiner Website.
Ja, okay. Das kann ich auch mal sehr empfehlen, so Fortbildungen mit Reisen zu verbinden und das dann auch gerne mal in anderen Ländern zu machen. So, das ja, habe ich genau. Auch das ein oder andere Mal genutzt, vor allem seitdem es wieder geht. Ja, ja, sehr schön. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Das hat mich auf jeden Fall nochmal sehr zum Nachdenken gebracht. Einiges so von deinem Schaffen kannte ich ja schon, aber einiges definitiv auch nicht. Und ich fand das halt auch so gut, dass du sogar einfach recht klar und offen damit umgehst und da klare Worte findest. Hast du noch irgendwas loszuwerden oder hast du dich gut untergebracht gefühlt?
Nee, ich
Also vielen Dank für die Chance, Herr Klaas.
Ja,
also
gerne.
Ich habe ja schon gesagt, das ist so eine Podcast-Initiative. Das ist toll. Ich denke, das ist ein Teil dessen, was wir brauchen. Also dieses offene Reden. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Joe Rogan kennt, den Podcast.
Na klar.
Ja,
na
klar. Genau. Ja, das brauchen wir, weil dieses so vor sich hin, wir arbeiten ja alle so meistens, ich habe eine Kollegin mit in der Praxis, ich habe eine schöne Praxissituation, ich habe 4, 5 Leute, mit denen ich viel kommunizieren kann, aber wir brauchen das doch, wir müssen doch zusammenarbeiten, wir müssen Ideen austauschen, wir müssen die Sachen erproben, deswegen, also für eure Initiative kann ich nur sagen, alle Daumen, die ich habe, hoch, und ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ja, cool, danke. Wunderbar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ich dir auch, alles Gute. Thank you.